Energy Executives. Das ist die Spezialausgabe von Energy Voices, einem Podcast von der AXPO. Der Strom soll immer verfügbar, billig, sauber und einheimisch sein. Natur und Landschaft sollten gleichzeitig vor neuen Kraftwerken verschont bleiben. Der Anforderungskatalog ist fast unmöglich zu befriedigen. Wir wollen aus erster Hand wissen, wie die AXPO Führungskräfte in diesem Spannungsfeld agieren. Heute vom Andi Heitz. Er ist Head Business Area Generation and Distribution und stellvertretender CEO von der AXPO. Der Andi Heitz im Gespräch mit der Karin Frey.
Andi Heitz, Sie sind der Leiter Generation and Distribution. Das heisst, Sie sind der Chef über die gesamte Stromproduktion von der AXPO und aber auch für die Stromübertragung, also die Netz. Machen die anderen eigentlich auch noch etwas?
Ja, die anderen handeln Strom zum Beispiel international. Nicht nur Strom, auch Gas oder verteilen den Strom in der Innerschweiz zum Beispiel bei der CKW. Also die sind durchaus auch beschäftigt, ja.
Jetzt haben Sie ja ganz Haufen verschiedene Leute, die in verschiedensten Gebieten arbeiten. Können wir mal kurz zusammenfassen, welche Technologien sind bei Ihnen alle subsumiert?
Eigentlich praktisch alle, die man heute so in der Stromerzeugung braucht, außer Kohlen und Öl natürlich. Also wir haben Wasserkraftwerke, wir haben Biomassenanlagen, wir haben Kernanlagen, Solar, Wind, seit neuestem auch machen wir Wasserstoff und haben Batterien und eben natürlich das Stromnetz, die natürlich auch sehr wichtig sind. Also es ist wirklich ein sehr breites Portfolio an Erzeugungstechnologien. Kombikraftwerke haben wir übrigens auch noch.
Und jetzt sind ja das ganze Haufen verschiedene Leute, die hier zusammenkommen, wenn sie einen Teamtag machen, mit Leuten, die in einem KKW arbeiten oder bei Solar etc. Über was diskutieren die am heissesten?
Ja, schon natürlich. Energiewende ist ein riesen Thema, oder, wo viel darüber diskutiert wird. Energiewende in Europa und speziell natürlich in der Schweiz. Was braucht es, wie kommen wir her? Schaffen wir es rechtzeitig? Das ist sicher ein heisses Thema. Und da gibt es natürlich auch bei uns zum Teil unterschiedliche Meinungen. Über viele Sachen sind wir uns einig, aber natürlich nicht über alles.
Gerade wenn wir sagen, die Technologien sind ja auch ideologisch aufgeladen und in der Politik wird da mit harten Bandagen gekämpft. Wie ist das jetzt eigentlich mit den Mitarbeitern? Müssen Sie die auch ein bisschen ideologisch führen oder führt man die alle gleich?
Nein, die führt man natürlich nicht alle gleich, weil die haben natürlich auch sehr unterschiedliche Kulturen. Oder ich glaube, die Kultur, wo man zum Beispiel im Bereich Solar oder Wind hat, wo man sehr schnell muss agieren, wo man auch gewisse Risiken eingeht, wenn man Projekte entwickelt. Die Kultur wollen wir natürlich zum Beispiel bei Kern überhaupt nicht. Also da haben wir sehr, sehr unterschiedliche Kulturen. Trotzdem aber sind die Mitarbeiter natürlich, die kennen auch die anderen Technologien, die verstehen das untereinander auch. Ich hätte jetzt gesagt, also Ideologie haben wir eigentlich in der Firma sehr wenig. Wir versuchen das sehr faktenorientiert zu agieren. Aber klar, es gibt Leute, die gewisse Präferenzen haben, aber durchaus auch ein Verständnis natürlich für die anderen Technologien und Vor- und Nachteile.
Jetzt von einem Podiumgespräch zu Zug, wo Sie seinerzeit auch mit dabei gewesen sind, haben die Medien Folgendes geschrieben.
Die Resilienz der Schweiz hängt von vielen Faktoren ab. Vor allem aber von internationaler Kooperation und innovativer Verzahnung von Technologien.
Internationale Kooperation, jetzt hat erst kürzlich die EU-Kommission freigegeben, dass wir jetzt verhandeln mit der Schweiz. Wie schätzen Sie das ein? Wie wichtig ist ein Stromabkommen für uns und wenn, warum?
Ja, ich denke, das wäre schon sehr wichtig, oder? Weil wir sind geografisch mitten in Europa. Politisch mal mehr, mal weniger. Physikalisch, elektrotechnisch sind wir mitten in Europa. Oder wir sind fast das best vernetzte Land in Europa. Wir exportieren im Sommer, wir importieren im Winter. Also wir sind sehr stark auf das umliegende Ausland angewiesen. Und die Versorgungssicherheit in der Schweiz, die gibt es nur, wenn es auch Versorgungssicherheit gibt rundherum. Das ist nicht etwas, was an der Grenze Stopp macht. Und von dort her ist das Stromabkommen wichtig, dass einerseits wir können auf den internationalen Handelsplätzen handeln, dass wir Strom importieren und exportieren und auch, dass man sich im täglichen Betrieb, vor allem auch von den Netzen, kann absprechen, dass man die Kapazitäten, die beschränkte Kapazitäten, dass man die auch optimal kann nutzen kann.
Das ist eine der Gefahren, die da ist, dass man zu diesen Gremien ausgeht und dann quasi aus dem Dunkeln raus mehr oder weniger muss agieren. Wie prekär ist denn das schon?
Ja, im Moment, ich würde sagen, Die operative Zusammenarbeit die funktioniert nicht schlecht, oder? Aber eben längerfristig natürlich, wenn man nicht gemeinsam planen kann, wenn man nicht die gleichen Regeln hat, wenn man den Dispatch von den Netzen nicht gemeinsam koordiniert, dann besteht einfach immer das Risiko, eben, dass schlussendlich sogenannte Loopflows entstehen. Das heisst, Stromflüsse, die unbeabsichtigt sind, die das Netz belastet. Es kann auch sein, dass eben Kapazitäten an der Grenze nicht optimal genutzt werden können. Und wenn man natürlich ein System hat, das sehr gut ausgelastet ist, dann sollte man das, was zur Verfügung steht, möglichst auch optimal nutzen und eben nicht durch schlechte Koordination suboptimal auslasten.
Jetzt hat ja das Thema Ausland durchaus auch eine heikle Seite. Ein Vorwurf, den die AXPO immer wieder hören muss, ist, wieso produzieren die Strom im Ausland? Machen doch das in der Schweiz, wir brauchen es hier.
Ja, wir produzieren bei weitem den grössten Teil vom Strom im Inland. Auch wenn Sie schauen, oder wo investieren wir Geld, das ist also ein Vorwurf, der einmal so ein bisschen gemeinsam kommt. In den letzten 10 Jahren oder so haben wir ca. 70% in der Schweiz investiert. Also wir machen sehr viel in der Schweiz für die Versorgungssicherheit. Und am Schluss ist natürlich auch das CO2-Problem und eben auch das Versorgungsproblem. Das macht nicht an der Grenze Halt. Oder wenn wir in Frankreich oder in Deutschland CO2-freien Strom produzieren, dann hilft es einerseits der Umwelt und andererseits natürlich auch der Versorgungssicherheit in der Schweiz, weil eben die ist nicht zu haben in der Schweiz, wenn sie rundum nicht gegeben ist.
Wie viel hat es damit zu tun, dass es vielleicht im Ausland ein bisschen weniger Hürden gibt als bei uns?
Das ist durchaus ein Thema, oder? Das ist ganz klar so. Das kennt man, wenn man Zeitung liest in der Schweiz. Man kann ein Windkraftwerk, kann man 8, 10, 15 Jahre entwickeln und immer noch neu gebaut haben. Das geht im Ausland natürlich deutlich schneller.
Wie schnell?
Das muss man schon sagen. Ein Windkraftwerk können Sie in 4 bis 6 Jahren können Sie das machen in Frankreich. Ein Solarkraftwerk geht typischerweise noch schneller. Also Sie haben einerseits geht es schneller, zweitens haben Sie höhere Erfolgsaussichten. Und bislang haben sie auch bessere ökonomische Rahmenbedingungen gehabt. Das wird sich jetzt in der Schweiz hoffentlich gerade verbessern. Da gibt es ja neue Vorstöße. Aber bisher ist es einfach in der Schweiz auch finanziell sehr schwierig gewesen.
Also das heisst, ihr müsst ja immer auch irgendwie verdienen und sagen, wir machen mit Geschäften gut.
Klar, also jeder Generalversammlung, jedes Jahr werden wir von den Aktionären gefragt, wie es mit den Dividenden aussieht.
Also von den Kantonen?
Von den Kantonen und schlussendlich sind ja da unsere Steuerzahler dahinter, die erwarten, dass wir sinnvoll mit dem Geld umgehen und Gewinn erwirtschaften, selbstverständlich. Und ja, an das sind wir gehalten.
Was macht ihr jetzt im Ausland an Projekten? Wo steckt ihr drin?
Ja, wir sind, also in Frankreich sind wir stark aktiv mit Wind und Solar. Deutschland, Spanien sind wir jetzt dran am Hochfahren, Italien auch. Also wir eigentlich in vielen europäischen Ländern sind wir wirklich dran, entweder mit Solar oder mit Wind oder mit beidem oder Batterien oder Wasserstoff. Also man hat eine recht grosse Aktivität, das ist ein rechtes Wachstumsgebiet.
Und jetzt ausser, dass man quasi der Welt hilft mit weniger CO2, was haben wir in der Schweiz da davon?
Eben wie gesagt, also ich glaube, wenn wir im Ausland, also vor allem im naheliegenden Ausland, können zur Versorgungssicherheit beitragen, indem wir dort Strom erzeugen, dann hilft uns das auch. Und es ist ja nicht so, dass wir es nur im Ausland würden machen. Also wir sind jetzt ja seit dem Solarexpress das unterwegs ist in der Schweiz, sind wir auch in Solar sehr stark aktiv in der Schweiz. Auch mit Wind haben wir angefangen. Also wir würden sehr gerne in der Schweiz viel mehr bauen. Oder? Also uns soll es nicht liegen. Wir haben mehrere Projekte Solar und Wind am Start. Auch Batterien, die wir alle gerne würden realisieren, wenn wir können. Also wenn wir nicht gestoppt werden durch Abstimmungen. Und natürlich am Schluss eben, wie gesagt, der Business Case muss einigermaßen Sinn machen. Wir sind da schon bereit, mit einem Spitzenbleistift zu rechnen, aber am Schluss muss es halt schon tragbar sein.
Jetzt, wenn man sich überlegt, dass es gleich langsam weitergeht wie bisher, dass die Leute weiterhin Nein sagen, wie gross ist denn die Chance, dass die Schweiz dann halt tatsächlich ein Gas-Kombi-Kraftwerk als Netz schließt?
Ja, leider ist die Wahrscheinlichkeit befürchtlich grösser, als wir als, alle das gerne hätten. Oder? Es ist ja vor einiger Zeit, in 18 Monaten, die Speer angeschlossen worden als Notkraftwerk.
Gott sei Dank nicht gelaufen.
Nicht gelaufen. Im Moment ist eine Ausschreibung offen für Reservekraftwerk. Das ist auch die Idee, dass die zwar nach einem ordentlichen Verfahren würden gebaut werden und auch möglichst selten würden laufen. Aber wenn es so weitergeht und wenn weiterhin Neubauten, Ausbauten, Modernisierungen verhindert werden, dann ist durchaus Gefahr, dass wir im grösseren Rahmen werden Kombikraftwerke bauen müssen.
Aber könnte man dann nicht sagen, ja, jetzt bauen wir so ein Reservekraftwerk und dann betreiben wir es halt mit Biogas, was ja wieder gut wäre?
Ja, das ist möglich. Ich meine, Biogas ist ein sehr knappes Gut. Das ist natürlich etwas, wo wir auch daran sehr interessiert sind, das auch weiter auszubauen. Aber es ist ein knappes Gut. Wir werden aber sicher das anschauen. Ich meine, man kann die mit Biogas betreiben grundsätzlich. Man kann sie auch mit synthetischem Methanol betreiben, wo zum Beispiel aus Elektrolysen, also aus Wasser hergestellt wird. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Und da funktioniert dann der Spitzebleistift auch noch?
Er muss einfach immer spitziger sein, weil es ist ganz klar, oder, je mehr es einige Anforderungen, dass man stellt, umso teurer werden die Anlagen. Und wenn Sie natürlich auf der einen Seite eine teure Anlage bauen, wo Sie andererseits hoffen, dass sie eigentlich nie läuft, dann können Sie sich selber ausrechnen, was das natürlich dann für Produktionskosten bedeutet.
Lohnt sich wie nicht, oder?
Lohnt sich sicher nicht, wenn man es nur über den Energieverkauf kann finanzieren kann. Also es braucht dann wie quasi eine Versicherungsprämie, die gezahlt wird, damit das Kraftwerk dort steht, für den Fall das.
Jetzt haben wir vorhin gehört, dass was auch essentiell ist für die Schweiz, ist die innovative Verzahnung von Technologien. Haben wir auch im Podcast immer wieder gehört, das Wichtige ist der Mix, nicht, dass man irgendwie etwas pusht und alles andere auf der Seite lässt. Wind und Solar, auch schon manchmal gehört, das ist, glaube ich, klar. Wo gibt es noch Potenzial? Was sind Technologien, wo Sie sagen, hey, da müssen wir in der Schweiz auf die Hinterbeine, ausser diesen beiden?
Ja, Sie sagen jetzt ausser diesen beiden, aber ich glaube, oder, bei Solar, da haben wir, glaube ich, relativ guten Fortschritt gemacht. Mit Wind sind wir nirgends.
Das will niemand.
Ja, und das ist das Problem, weil Wind und Solar passt einfach sehr gut zusammen. Weil sehr oft haben wir Wind, wenn wir keine Sonne haben. Wind haben wir vor allem auch im Winter recht gut. Wind haben wir auch in der Nacht. Also eben gerade die Kombination von diesen zwei Technologien, die wäre sehr wichtig. Zum Glück passen die beiden auch gut mit Hydro zusammen. Oder Hydro ist auch im grossen Ganzen, abgesehen von den Flusskraftwerken, ist das eine flexible Technologie, wo man also kann durchaus, wenn man zu viel Strom hat von Solar, kann man Wasser pumpen. Wenn man zu wenig hat, kann man aus den Stauseen wieder Wasser nutzen. Also die drei Sachen passen eigentlich sehr gut miteinander zusammen. Dann natürlich eben Batterien sind wir jetzt dran, die ja auch helfen können, mindestens Solarstrom vom Tag in die Nacht überzubringen. Wasserstoff hat ein gewisses Potenzial, auch da, oder wenn man Überproduktion hat von Erneuerbaren zum Beispiel, kann man das nutzen, um Wasserstoff machen, wo man dann wiederum kann im Verkehr zum Beispiel nutzen oder in chemischen Prozessen.
Super, jetzt haben Sie gerade alle Technologien aufgezählt, die ich wollte bringen. Bleiben wir beim Wasserstoff, da hat mir letztens jemand vom BFI gesagt, die Würfel sind gefallen, Wasserstoff lohnt sich nicht, auch nicht in der Mobilität.
Ja, das ist vielleicht ein bisschen eine kurze Antwort. Also ich denke, so einfach ist es nicht. Oder ich hätte jetzt gesagt, im Privatverkehr ist das wahrscheinlich so. Also ich glaube, da hat es sich wirklich gezeigt, dass die E-Mobility mit der Batterie betriebenen Autos, dass das wahrscheinlich die Technologie wird sein. Im Schwerverkehr sieht es ein bisschen anders aus, oder? Wie wenn Sie für einen Lastwagen eine Batterie mitschleichen müssen, die mehrere Tonnen schwer ist in so einem Fall, dann verlieren Sie natürlich viel Nutzlast. Also dort im Schwerverkehr, glaube ich, ist es viel weniger klar. Es gibt beide Technologien.
Und Batterien werden immer billiger, ja, und besser.
Ja, aber werden sie eben auch genug leicht, oder? Also es langt ja im Schwerverkehr langt ja nicht, wenn sie billig und gut sind, sie müssen dann auch leichter werden. Also ich glaube, dort ist es weniger klar. Und natürlich im Luftverkehr, dort sind wir noch nirgends mit Wasserstoff. Aber wenn sie den Luftverkehr dekarbonisieren wollen, dann kommen Batterien ganz sicher nicht in Frage.
Bleiben wir noch einen Moment bei den Batterien. Im Moment eben Lithium, Ionen etc. Es gibt aber auch Ideen von Salzbatterien, Natrium. An was sind ihr da am Produzieren oder am ausprobieren?
Ja, da muss man sagen, wir sind ja keine Firma, die keine Technologien selber entwickelt. Oder wir sind ein Nutzer von diesen Technologien. Also wir haben die Technologien nicht im Labor. Also wir setzen Sachen in Technologien, die erprobt sind, die Prototypen gelaufen sind und zeigen, dass sie zuverlässig sind. Also von daher setzen wir auf die bekannten, vor allem Lithium-Ionen-Batterien und einfach auf etablierte Technologien. Aber klar, selbstverständlich, wenn neue Technologien verfügbar werden, dann nutzen wir die. Man muss auch sagen, oder, wir machen ja vor allem stationäre Anwendungen. Also für uns ist jetzt zum Beispiel das Gewicht ist einigermaßen egal. Grösse ist auch nicht ganz so wichtig. Da ist jetzt zum Beispiel in der Automobilindustrie natürlich ein viel, viel anspruchsvollerer Kunde als wir.
Eins, wo ja letztlich das grosse Thema ist, und darum gibt es auch so einen grossen Systemwechsel, ist die Tatsache, dass all das, was jetzt kommt, ist nicht einfach Bandenergie. Da hätten wir ja mit der tiefen Geothermie ganz andere Lösungen. Wie sehen Sie dort Aussichten?
Ja, das ist auch eine Technologie, oder? Die gibt es seit einigen Jahren. Das ist einfach eine recht komplexe Technologie, hängt natürlich auch sehr, sehr von den Standortgegebenheiten an. Also ist jetzt nicht eine Technologie wie Wind oder Solar, wo man quasi in der Fabrik herstellen und dann einfach noch aufstellen muss. ich würde sagen, schon sehr früh zu sagen, wie viel da möglich ist in der Schweiz.
Also im Prinzip sagen Sie, an jedem Ort musst du eigentlich wieder von vorne anfangen, weil jeder Ort hat einen anderen Boden.
Grundsätzlich, ja, klar gibt es Ähnlichkeiten, aber man muss es immer zuerst untersuchen, wieder schauen, was passt ganz genau, wie gross ist möglich. Ich denke, das ist möglicherweise eine Technologie, die einen Beitrag leisten kann, aber sie wird uns das Problem nicht einfach zum Verschwinden bringen.
Und noch lange nicht wahrscheinlich, oder?
Ja.
Wie lange?
Schwierig zu sagen. Also Voraussagen sind schwierig, vor allem wenn es die Zukunft betreffen.
Genau, jetzt sind wir ja hier im Flusskraftwerk Eglisau. Sie haben Hydro schon angesprochen als Speicher- und Kraftwerkmöglichkeit nebst der Batterie, beziehungsweise eben vor allem für die Langzeit. Wird das Wasser quasi der dominierende Energieträger bleiben für das?
Für Speicher meinen Sie jetzt? Also ich denke, in der Schweiz haben wir natürlich sehr Glück, oder? Wir haben die Alpen und von daher natürlich sehr geeignete Topografie für Speicherkraftwerke. Ich glaube, das wird schon vor allem für grosse Speicherung und vor allem für Langzeitspeicherung wird es wahrscheinlich die dominante Technologie bleiben. Oder mit Batterien können Sie schon auch recht grosse Mengen speichern, aber nicht vergleichbar mit einem grossen Pumpspeicherkraftwerk. Und vor allem können Sie es halt auch nicht so lange speichern. Batterien ist oder Stunden bis Tagen, vielleicht Wochen, aber dann ist fertig. Aber Energie vom Sommer in Winter, das geht eigentlich vor allem mit Hydro.
Jetzt haben wir letztens im Energy Voices Podcast Boris Prewischitz zu Gast gehabt. Er ist der Direktor vom Urner Institut der Kulturen der Alpen. Und sein Institut befasst sich auch mit Energie. Und er hat die Elektrizitätswirtschaft adressiert.
Ja, was könnte uns denn die Elektrizitätswirtschaft geben? Wenn wir bestimmte, sagen wir mal, Landschaften preisgeben, dann schauen wir wirklich doch mal dort an, wo die Biodiversität wirklich unter Druck steht. Und da haben wir, glaube ich, gerade im Bereich von Flusskraftwerken, von Kleinkraftwerken, die mit Wasser noch betrieben sind, schon das Potenzial, das wieder freizugeben für eine massive Erhöhung von Biodiversität.
Also das, was er sagt, oder? Biodiversität vor allem unter Druck bei Gewässern oder in Uferzonen. Und dort müssen wir eigentlich mehr schützen und dafür allenfalls andere Landschaften freigeben für die Stromproduktion. Sehen Sie es gleich?
Ja, ich glaube, das ist am Schluss ein politischer Entscheid, der muss gefällt werden. Es kommt immer sehr darauf an, wer sie fragen. Die einen möchten gerne so die Landschaften, eben die Wasserlandschaften freigeben. Die anderen finden Windkraftwerke in den Bergen hässlich. Diese finden Solarkraftwerke gegen nicht, wie es die Landschaft verschandelt. Am Schluss eben, es ist eingangs darauf angespielt worden, einfach sichere Versorgung, günstig, nichts gesehen, nichts hören, kein Abfall, kein CO2, wird nicht gehen.
Also irgendwo müssen wir federal lassen.
Wir werden irgendwo müssen Kompromiss machen. Und wo das ist und wo da Bereitschaft kann erreicht werden, das ist vor allem ein politisches Thema, das ist weniger ein technisches Thema, das können nicht wir als Firma lösen. Wir können erklären, aufklären, Vor- und Nachteile aufzeigen, aber am Schluss ist es ein politischer Entscheid.
Gut, sein Votum war ja vor allem nicht einfach überall Nein sagen, sondern schauen, wo hat es etwas besonders schützenswert und das wäre vor allem dort, wo es am meisten unter Druck ist, in der Nähe von Gewässern.
Eben, wie gesagt, das sehen unterschiedliche Leute sehr, sehr unterschiedlich. Da kommt es einfach ganz darauf an, welchen Interessenverband das sie fragen.
Diplomatisch pariert, Herr Heitz. Ich würde gerne auch noch ein bisschen in die Zukunft schauen. Der gleiche Boris Prewischitz hat nämlich als Kulturwissenschaftler nicht nur in die Vergangenheit geschaut, sondern auch er hat versucht, in die Zukunft zu schauen und hat gesagt, okay, also zuerst haben wir oder Holz, dann ist Kohle gekommen, dann die Fossilien, jetzt sind es die Erneuerbaren. Und dann vielleicht irgendwann in der Zukunft, hat er gesagt, würde er auf die Kernfusion setzen. Was sagt ihr?
Also ich finde vor allem, vielleicht irgendwann in der Zukunft ist genau die richtige Formulierung. Oder man sagt manchmal so scherzhaft, Kernfusion ist immer 35 Jahre entfernt. Das ist schon vor 50 Jahren so gewesen, es ist jetzt so und es wird immer so bleiben.
Also es bleibt der Traum.
Das ist so, das sagt man so scherzhaft. Kernfusion funktioniert, oder? Die Sonne macht es jeden Tag. Ob man es auf der Erde, da bei den Bedingungen, die man da können herstellen könnte, technisch nutzbar machen. Es gibt Fortschritte, oder? Also es gibt tatsächlich Anlagen, die mindestens für gewisse Zeiten Fusionen können aufrechterhalten können. Aber wir sind einfach noch recht weit davon weg, dass wir das kommerziell können nutzen können. Ob das jetzt 10 Jahre sind oder 30 Jahre, da gibt es sehr unterschiedliche Meinungen dazu. Klar, wenn es funktioniert, wäre es super, aber ich würde jetzt also keine heutigen Projekte stoppen, in der Hoffnung, dass wir dann in 10 Jahren Kernfusion haben. Also ich würde sagen, das Beste hoffen, aber sich darauf vorbereiten, dass es vielleicht nicht so schnell verfügbar wird.
Jetzt haben wir ganz viel über Technologien geredet. Ein bzw. 2 Punkte bleiben noch. Netze, Sie sind ja der Chef über Distribution und man hört immer wieder, unsere Netze, die sind einfach nicht parat für die Zukunft. Die sind gemessen an den neuen Technologien, die jetzt da sind, etwa 20 Jahre hinter drei. Wir müssen es dringend erneuern, damit das einfach dann im Grossen und Ganzen funktioniert. Sind Netze derart veraltet?
Nein, so würde ich das jetzt definitiv nicht sagen. Oder es kommt jetzt ein bisschen darauf an, welche Bereiche von den Netzen, dass wir anschauen, die Bereiche, wo wir als Axpo tätig sind. Das sind ja vor allem 50 und 110 Kilovolt Netze.
Also die grossen?
Die grossen Netze. Und da haben wir jetzt gerade eine Modernisierung gemacht. Eben, wir haben die meisten davon von 50 auf 110 Kilovolt umgestellt und damit Kapazität verdoppelt. Also damit sind wir jetzt für die nähere Zukunft sicher einmal gut gerüstet. Wenn wir schauen, was können sie brauchen bis 2050, oder wenn vor allem den Solarausbau, aber auch Windausbau, was vor allem die Solarseite, wenn das so vorangeht, dann ist es schon so, dann werden wir noch weiter investieren müssen. Aber nichts, was uns jetzt wahnsinnig Angst macht. Also nichts, was jetzt den üblichen Rahmen von einer Erneuerung und Modernisierung sprengt. Ein bisschen anders sieht es natürlich aus in den Verteilnetzen, die dann in den Quartieren oder in den Gemeinden sind oder wo in die Häuser rausgeht. Dort, die sind weniger eng vermascht und dort, wenn man natürlich vor allem in ländlichen Gebieten, wo die Netze eher ein bisschen dünner sind, jetzt im grossen Rahmen würde die Photovoltaik installieren, dann kann es schon zu einem Bedarf an Ausbau kommen, der dann notwendig wird. Dann kann es auch sein, dass es vielleicht regional oder lokal Batterien braucht, um zum Teil die Netze ein bisschen entlasten. Also dort gibt es sicher einen Ausbaubedarf. Aber jetzt gerade sagen, wir sagen 20 Jahre hinterher, das finde ich also eine grosse Ansage.
Ausbaubedarf und dort braucht es dann schon, also wie drastisch ist es?
Ja, eben, es ist regional sehr, sehr unterschiedlich und es kommt jetzt halt wirklich auch darauf an, wo Solar ausgebaut wird und in welchem Umfang. Und es kommt natürlich auch, es gibt auch Fälle, wo es einfach Sinn macht, abzuregeln, wo man sagt, also wenn jetzt wirklich die Sonne scheint, und das macht sie halt oft überall gleichzeitig, dass man da an Spitzentagen einfach eine gewisse Produktion dann abregeln, oder? Man kann nicht unbedingt das Gesamtsystem auf 2-3% von den Fällen auslegen. Das wird sonst irrsinnig teuer und das macht auch energetisch keinen Sinn. Also es gibt dort eine Kombination von Massnahmen, sicher ein gewisses einen Netzausbau, in Spitzenzeiten eine gewisse Leistung abregeln und auch mit der Ausrichtung zum Beispiel von Solarpanel können sie viel machen. Oder? Wenn sie nicht alle in die gleiche Richtung ausrichten, dann haben sie von den einen vielleicht am Morgen, von den anderen haben sie am Nachmittag Strom und dann können sie es auch ein bisschen verteilen. Also es braucht einen ganzen Strauß von Massnahmen, dann kann man das aber handeln.
Und wiederum vor dem Hintergrund, dass eben häufig die Leute nicht gerne Infrastrukturbauten haben, neue Chancen, dass man da ungehindert durchkommt mit der Erneuerung, die sind da.
Die sind da, ja. Also ich glaube, gerade bei den Netzausbau kann man natürlich oft auf den bestehenden Trassen einen Ausbau machen. Und die Modernisierung haben wir jetzt gerade gemacht, eben mit dieser 50-110 kV-Umstellung. Also da kann man oft schon viel erreichen, ohne dass man jetzt neue, weit sichtbare Bauwerke erstellt. Ja.
Ich wollte natürlich auf den Faktor Zeit raus, jetzt noch zum Schluss. Wie geschmauch wird Ihnen, wenn Sie an Netto 0 2050 denken und gleichzeitig an die Winterstromlücke und dass das irgendwo alles unter einen Hut muss und es eben so lange geht? Wenn Sie an den Zeitfaktor denken, wie unwohl ist Ihnen da dabei?
Da ist mir sehr unwohl dabei. Also ich kann leider wirklich die Angst, also wir haben es vorher schon mal angesprochen, dass wir aufgrund von dieser Blockadehaltung, die wir einfach haben, an sehr vielen Themen, wo es einfach viel zu lang geht und so ein bisschen Prinzip Hoffnung, dass wir am Schluss an einem Ort sind, wie wir irgendwie vor 18 Monaten schon mal gewesen sind, oder wo Energie dann plötzlich könnte wirklich knapp werden und dann vielleicht auch mal wird. Und dann gibt es leider nur eine Technologie, die man dann sehr schnell herstellen kann. Das ist wie das letzte Mal Gaskraftwerk. Und das haben wir ja eigentlich wirklich alle nicht wollen.
Andi Heitz, ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Energy Executives. Das ist die Spezialausgabe von Energy Voices, einem Podcast von der Axpo. Wir freuen uns auf Ihr Feedback via Mail auf podcast@axpo.com oder über X, ehemals Twitter, unter dem Hashtag Energy Voices.